Guten Abend zusammen. Guter Abend oder nicht gut? Müde Abend. Freitagabend, langer Abend, lange Woche. Also, guten Abend. Je öfter ich frage, wahrscheinlich umso besser wird der Abend. Ja? Nein, ich hoffe, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, Viktor, für die Einleitung. Eigentlich habe ich mir. Ich will ein bisschen fies sein. Darf ich, Viktor? Ich habe mir gesagt, warum hat er mich eingeladen? Unterrichtet er schon selber. Alles das, was ich sagen wollte, hat er schon gesagt. Die Einleitung ist fertig, teilt das Skript aus. Nein, ich freue mich. Ich freue mich über die Gelegenheit, über das Vorrecht und das Privileg, hier zu sein. Ich habe nicht mit so viel gerechnet. Ich unterrichte das Fach an der Bibelschule am BSK Königsfeld in Stuttgart. Und da sitzen höchstens 20. Und wir sitzen an Tischen und arbeiten das durch. Und ich dachte auch, wir werden irgendwo uns im Keller hinsetzen, da sind Tische da und das Ganze ist so ein bisschen ja, lockerer. Aber ich glaube, das sprengt einfach den Rahmen da unten. So machen wir das. Also es soll eine gute Zeit, wir wollen eine gute Zeit miteinander haben. Und das jetzt über das ganze Jahr, das ist schon weit nach vorne geplant, ja. Aber so, ihr werdet mich erstmal nicht los, es sei denn, aus welchen Gründen auch immer. Aber wir sehen uns erstmal mal ein Jahr lang. Einmal im Monat, immer freitags. Da freue ich mich ganz drauf. Ich freue mich darauf, weil ich mit euch über das Wichtigste reden darf und nachdenken darf und mit euch lernen darf. Und zwar ist es Jesus Christus. Und da muss ich den Viktor aber korrigieren. Das lernt ihr nicht in den 11 Lektionen. Und schon gar nicht aus dem Skript, das ihr gekriegt habt. Nein, 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 das ist das nicht. Ihr lernt das hier aus dem Wort Gottes. Und das Skript, das ich euch ausgeteilt habe oder gegeben habe, ist das, was ich meinen Schülern so austeile. Und das mache ich aus einem Grund, weil mir die Zeit sonst wegläuft bei den Vorträgen und zweitens ich sicher gehen will, dass ihr wenigstens die Basics drin habt. Also, wer sagt, ich möchte einfach da drin bleiben, ich möchte mehr darüber wissen, dann könnt ihr da hineinschauen. Und da habe ich so meine Gedanken sehr kurz, sehr kompakt zusammengefasst, sodass ihr das, was ich vielleicht an einem Abend nicht alles sagen kann, dass ihr es auf jeden Fall auf Papier habt. Das heißt, das ist die nächste Ebene, ein bisschen tiefer in die Thematik einzusteigen. Wenn das immer noch zu wenig ist, dann habe ich so ein bisschen Literatur mitgebracht. Und das sind Bücher. Ich hab euch 4 Bücher, also wenn man mich fragen würde, Willi, du wirst jetzt bald Schiffbruch erleiden. Und neben der Bibel darfst du dir ein paar Bücher mitnehmen. Nicht viel, weil es geht einfach nicht. Und dich wählen dürfte. Würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen an Literatur? Ich würde natürlich erstmal kämpfen, echt überlegen, was mache ich. Aber ich glaube, ich würde diese 4 Bände mitnehmen. Das sind 4 Bände von Dr. Madeleine Jones. Gott der Vater. Gott der Sohn, so ist die Reihenfolge, grün, blau, Gott der Heilige Geist und Gott die Gemeinde. Und diese 4 Bücher würde ich mitnehmen. Das ist so eine systematische Abhandlung über die biblischen Wahrheiten. Also das, was wir wissen müssen eigentlich als Christen. Das ist das Fundament. Das sind die Grundlagen, auf denen wir eigentlich unser Glauben aufbauen sollen. Und ich finde, das ist in einer sehr guten Art und Weise geschrieben, eigentlich Predigten gewesen. Sie wurden verschriftlicht und das ist nicht so trocken. Das ist keine so trockene Kost, das sind einfach geschriebene Predigten, deswegen liebe ich das. Und ich denke, also das möchte ich jedem wirklich ans Herz empfehlen, wenn ihr einfach tiefer bohren wollt, wenn ihr Fragen habt, da. Es gibt für meinen Begriff 4 grundlegende Themen, deswegen auch diese 4 Bücher, die wir als Christen wissen müssen, über die wir Klarheit haben sollen, in denen wir festgegründet sein sollen. Und das ist die Herrlichkeit des Vaters. Wir müssen wissen, was die Herrlichkeit des Vaters ist. Und wir müssen wissen, was die Herrschaft des Christus ist. Das ist das Zweite. Das Dritte, wir müssen wissen, was das Werk des Heiligen Geistes ist. Und das Letzte, wir müssen wissen, was die Berufung der Gemeinde ist. Eigentlich, das sind für mich so 4 Säulen, auf denen ich meinen Glauben aufbaue. Und ich arbeite mal jetzt schon sehr lange, so alt bin ich noch nicht, an diesen vier Säulen und arbeite da, mein Verständnis von der Schrift her zu erweitern und dieses Fundament mehr und mehr, mehr zu bauen. Also das empfehle ich jetzt. Das ist jetzt kurz Literaturvorstellung, weil ich werde es nachher bestimmt vergessen. Wenn ich da drin bin, dann war es das. Und hier, das sind die vier Bücher, die möchte ich sehr, sehr ans Herz euch legen. Zwei oder drei andere Werke, das ist so das Standardwerk an der Bibelschule, das wir den Schülern empfehlen, die Bibel verstehen von Ryrie. Das ist Wahnsinn, wie er es geschafft hat, den Umfang in so ein kompaktes Buch hineinzupacken. Also wenn ich mir allein das Inhaltsverzeichnis anschaue, blättert es mal nachher durch, guckt es euch mal an, das ist Wahnsinn, was da eigentlich reingepackt ist. Und für mich ein Wunder, dass es geht. Ja, aber das ist ein gutes Nachschlagewerk. Also wenn ich dann wissen will, was über Engel, über Dämonen, über der Himmelfahrt, über sonst etwas, dann kann ich hier nachschlagen und sagen, ah, okay, die Seite ist 441 und dann bin ich da und kriege ich eine kompakte Zusammenfassung, die wichtige Bibelstellen. Sehr gut für die Vorbereitung von Bibelarbeiten, Predigten, Bibelstunden, auch das. Und dann auch dieses Buch, die Fakten des Glaubens, vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Übrigens, alles, was bei CLV gibt, gibt es als PDF-Download. Ja, frei. Ich mag es lieber so, Papier in den Händen zu haben. Also schaut auch da rein. Das sind auch wichtige Informationen, die man bekommt. Und als letztes, Glauben von A bis Z. Das ist noch kompakter als das von Sproul. Also Sproul, wie man auch immer ausspricht, Charles. Auch ein sehr guter Theologe, ein guter Lehrer, und der hat so von A bis Z ganz kompakt, er bringt es fertig, was ich nicht schaffe, wofür ich eine Predigt brauche, reicht ihm eine Seite, so kompakt zusammenzufassen und das Wichtigste zu sagen, okay? Also das sind so die Bücher, die ich euch empfehlen würde bei den Glaubensgrundlagen. Also ich sag mal, wir haben heute einen Vortrag oder am Freitag und dann wollt ihr vielleicht etwas tiefer gehen, dann könnt ihr etwas mit dem Skript arbeiten. Wenn das immer noch zu wenig ist, dann könnt ihr hier so einfach euch runterarbeiten, okay? Und Informationen sammeln. Das Wichtigste aber, und das setze ich voraus, ja, das setze ich voraus, dass ihr eure Bibel mitnehmt. Und am besten in zweifacher Ausführung, aber es reicht schon natürlich, wenn ihr eine mitbringt, das ist schon sehr gut. Ich habe immer zwei Bibel, schaut mal. Gut, gell? Die Babybibel und die große Bibel. Also ich will Eindruck schinden, deswegen habe ich eine große gekauft. Nein, ich habe sie deswegen, im Prinzip sind es zwei gleiche Bibeln, nur der Unterschied ist, dass in der ich malen darf. Ja, also da habe ich einen Schreibrand und dann mache ich mir Notizen und zeichne und male und guck mal so die Lieblingsfarbe meiner Tochter und wenn sie das sieht, will sie mitmalen, an meiner Bibel auch. Und sage ich, nein, nein. Und jetzt erklärt man, warum ich da malen darf und sie nicht. Ja. Aber hier, da streiche ich mir die wichtigsten Stellen, die ich sehr liebe, streiche ich mir rosa an. Ja, ich habe da ein System, das keiner durchblickt, aber ich habe ein System und das ist meine Bibel, in der darf ich malen. Mit der arbeite ich und die zerfällt mir schon und ich weine jetzt schon, weil ich bin noch nicht durch und die zerfällt schon. Ja. Und ohne die bin ich verloren, wenn ich die nicht habe. Das ist, habt ihr so einen Albtraum, den ihr immer wieder träumt? Ja? Erzählt mal, nein, ich bin sehr neugierig. Aber ich habe einen Albtraum. Ich komme in eine Gemeinde zu einem Predigtdienst und ich stehe da und jetzt, ich habe nur noch 15 Minuten bis zur Predigt und ich merke, ich habe meine Bibel nicht dabei. Ehrlich, das ist mein Horrortraum. Also ich wache dann schweißgebadet auf und Gott sei Dank, wirklich, Gott sei Dank, es war nur ein Traum, denn ich renne rum und brauche jetzt eine Bibel. Ohne Bibel kann ich nicht predigen und dann renne ich rum und alle haben eine Bibel, aber nicht die ich brauche. Irgendwie ist sie nicht die gleiche, die ich habe und das ist für mich, ich habe ein paar Mal geträumt, diesen Traum. Und dann habe ich ihn einmal erlebt. Oh Mann, ich bin in die Bibelschule, habe alles mitgenommen. Und dann gehe ich auf meinen Pult zum Unterrichten und ich merke meine Bibel nicht. Habe ich am Abend noch gelesen und dann liegen lassen. Oh Mann. Und ich war verzweifelt, glaubt mir, ich bin rumgerannt im ganzen Haus in der Bibelschule und glaubte, ich habe so eine Bibel gefunden, wie ich sie habe. Natürlich nicht. Und habe ich von meinem Kollegen eine ausgeliehen, auch eine Elberfelder, aber die war anders. Das ist nicht so wie meine. Ah! Und Gott sei Dank, wirklich auch im positiven, also im ehrlichen Sinne, sehe ich, ich habe mich so hingestellt, sehe ich, ein Schüler sitzt hier vorne und was glaubt ihr, der hat diese Bibel. Er hat sie gekauft, hat gesehen, Wille hat seine Bibel, wie Frau Hau seine Bibel. Da war ich sehr froh über diesen Einfluss. Und die war nagelneu. Das war das erste Mal, dass er sie in Unterricht gebracht hat, sie hingelegt. Und ich habe sie gleich geklaut, habe gesagt, du, tut mir echt leid, aber ich brauche deine Bibel jetzt. Er hat sich erbarmt. Ja. Also ich, was ich damit sagen will, das ist meine Bibel, in der kenne ich mich aus, mit der lebe ich, mit der gehe ich ins Bett, mit der stehe ich morgens auf. Und die ist mittlerweile schon so hart, nein, so weich, die war sehr hart, ja. Sie ist so weich, aber die lebt. Das ist meine. Und ich kenne mit dir, ich weiß, wenn ich da aufschlage, ich kenne nicht alle Adressen, also die wichtigsten. Aber ich weiß, bei mir in Matthäus, da links unten ist das rosa und dann dazwischen habe ich was geschrieben. Da finde ich es. Da bin ich zu Hause in der. Und deswegen brauche ich diese Bibel. Je nachdem, ich weiß nicht, ich bin da sehr visuell. Aber ich will euch sagen, nehmt sie mit und erlaubt euch, eine zu kaufen. Und spart am Geld nicht. Wir geben so viel Geld aus für viele Dinge und wollen immer das Beste. Und das lohnt sich. Versteht ihr? Da geht man so ein Secondhand und kauft man sich einmal und nach 2 Wochen ist das Ding kaputt, kauft man sich noch einmal und dann lieber einmal gescheit investieren und dann hat man es gescheit, oder? Habt ihr das auch schon gemerkt? Ja? Okay. Also, und so ist das auch mit der Bibel. Es gibt keine nicht gescheite natürlich, ja. Aber es gibt eine, die nicht so teuer ist. Die ist nicht so gut gebunden. Und die hat nicht so diese dünnen Blätter. Und die machen ganz besonderes Geräusch. Also es ist wie nicht mit, es ist kein normales Buch. Es klingt anders, oder? Habt ihr es gemerkt? Hört mal, das klingt nicht wie kein Buch, kein Roman klingt so. Ja, also Seiten. Und ich mag nicht Gold und so. Ich bin dann nicht so. Ich mag mehr Silber. Aber ich habe mir, wenn ich Schmuck tragen würde, würde ich Silber tragen, kein Gold. Aber ich habe mir mit Goldrand gekauft. Wisst ihr warum? Weil sie so teuer war. Weil ich wollte das Beste. Ich wollte das Beste kaufen, was es gibt. Und ich gucke, was ist die teuerste Elberfelder, die neue, die es gibt? Das war die, habe ich mir gekauft. Als David Gott ein Altar bauen wollte, um den Herrn anzubeten, ist er dann hin und hat einen Bauern gefunden, oder? Könnt ihr euch an diese Geschichte erinnern? Und hat ein Fleckchen gefunden, sagt, hier will ich, Herr Bauer, ich will dir das Grundstück abkaufen, damit ich hier Gott ein Altar bauen kann, um ihn anzubeten. Und dann sagt dieser einem, der Bauer, König, das ist eine Ehre, ich schenke ihm das Grundstück. Und David dachte, jawohl, Anbetung günstig heute. Ja. Nee, er sagt, nein, ich will es kaufen. Warum? Wenn es nichts kostet, ist es nichts wert. Es ist keine billige Anbetung. Gott verdient es, wir das Teuerste, das Beste ihm geben. Abgesehen davon gibt er es uns ja zuerst, oder? Ja? Aber Gott verdient es. Und wenn ich mich mit seinem Wort auseinandersetze, wenn ich davon lerne, wenn ich Gott da begegne, dann will ich investieren, bin ich bereit. Wahre Anbetung kostet uns was. Und wenn es uns nichts kostet, dann behaupte ich, es ist keine wahre Anbetung. Es ist keine wahre Anbetung. Oh, ich glaube, ich merke, ich schweife schon ein bisschen ab, aber wir murren manchmal über Lieder, über die Art und Weise, wie wir Gottesdienste feiern. Vieles passt uns nicht, vieles gefällt uns nicht. Es verlangt uns viel ab manchmal, oder? Und dann sind wir enttäuscht, das war kein guter Gottesdienst. Das war nicht so, wie ich es mir gewollt habe. Hat mich viel gekostet, viel Nerven, viel Geduld. Mit dem da, Willi da vorne, oder? Aber ich sage, genau das ist eigentlich Anbetung, wenn es mich kostet. Wenn es mich was kostet. Also habe ich mir was kosten lassen, habe mir diese Bibel gekauft und dann habe ich mir natürlich die gleichen nochmal gekauft, aber in klein. Nicht, dass die Baby-Bibel nicht abgespeckt oder so, es ist nur so, dass die eben keinen Schreibrand hat. Und merkt ihr, da habe ich nie was reingeschrieben. Und die ist fast genauso alt wie die hier. Aus einem Grund, aus mehreren. Der Hauptgrund ist, weil hier will ich arbeiten. Und ich hoffe, dass wir am Freitag immer arbeiten. Also nicht nur am Freitag, aber da besonders. Und dann schreibe ich rein. Aber hier will ich lesen, ohne das ich schon markiert habe, ohne dass ich schon bestimmte Gedanken vorgeprägt habe, ohne dass zu sehen, was ich da mir alles unterstrichen habe. Ich will ganz frisch wieder ins Wort hineingehen. Und da muss nicht, darf nichts stehen. Wieder neu Gott begegnen, mich von meinen Gedanken zu lösen und für Neues offen sein. Das ist wichtig. Deswegen brauche ich zwei Bibel. Aber da ich natürlich sehr visuell bin, brauche ich zwei Bibel, die gleich aussehen. Ich muss hier wissen, genau unten links steht's. Ja, deswegen habe ich mir genau exakt die gleichen, nur ohne Schreibrand. Okay? Und das Zweite, das ist nur nebenbei, wenn ich dann mit Menschen rede, sei es aus anderen Religionen, Kulturen, wenn ich mit Muslimen Bibelarbeit machen sollte oder wenn ich hingehen und missionieren will oder sagen, weißt du nicht, was steht? Schlag mal auf, lies mal. Und ich mit dieser Bibel komme. Wisst ihr, was sie sagen? Ich bin der schlimmste Gotteslästerer, den es gibt. Denn ich habe in das heilige Wort hineingeschrieben. Ich habe es entweiht. Ja. Niemals mit einem Muslim in einer beschriebenen Bibel lesen. Immer so. Ja. Also es hat mehrere Gründe, warum ich das tue. Also besorgt euch zwei Bibel. Investiert, bitte. Es ist, ihr investiert ins ewige Leben. Und das, da, eines ist auch das Ding von iPhone geht kaputt oder wie auch immer. Aber das vergeht nicht. Also da, diese zwei. Das ist so für mich, das ist das Standardwerkzeug für Bibelstudium. Zwei Bibeln, okay? Wenn ihr es euch leisten könnt, dann kauft euch noch eine in der freien Übersetzung. Ja, in für mich ein guter Kommentar. Die freien Übersetzungen. Das heißt, neues Leben, Hoffnung für alle, NGÜ oder was auch da jetzt auf dem Markt so gibt. Es gibt ja sehr, sehr viele. Kauft sie und dann habt ihr hier eine freie Übersetzung, die euch so gedanklich hineinnimmt. Und, aber wenn ihr an der Bibel arbeitet, dann braucht ihr eine wortgenaue. Okay? Und wenn ihr keine wortgenaue habt, das ist eine Elberfelder, das ist eine Luther, das ist eine Menge, eine Schlachter. Die empfehle ich euch so. Das sind so ziemlich wortgenaue und besorgt euch, okay? Also, das ist zum Material. Und natürlich ein Stift. Ja, okay? Und vielleicht, ihr könnt in diese Unterlagen könnt ihr kritzeln, ihr könnt streichen, ihr könnt sagen gut, ihr könnt sagen schlecht, da dürft ihr arbeiten. Okay, das ist euers und macht euch Notizen. Aber vor allem arbeitet damit. Arbeitet damit. So, das ist zu meinem Werkzeug, das brauche ich jetzt gleich wieder. Warum Glaubensgrundlagen? Ich freue mich, dass hier so in der Gemeinde angeboten wird und das finde ich richtig gut. Dass die Gemeinde sich Zeit nimmt und die Gemeinde diese Grundlagen hineinführt. Ich möchte begründen, warum ich das gerne unterrichte, warum ich das so wichtig halte. Ich bin mir sicher, dass wir alle sehr bibeltreu sind, oder? Oder? Ja, klar. Lieben wir die Bibel? Jawohl. Das kann noch sehr sehr lebendiger werden. Jawohl, ich bin echt so Gott dankbar. Oh. Ich bin Gott so dankbar für 2. Korinther 12, Vers 9, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Junge, wenn das nicht wäre, mit meinem Deutsch und mit meinen Fremdwörtern, ich bin echt verloren. Also rühme ich mich meiner Schwachheit, meiner Dummheit. Also verzeiht mir da auch. Also wir sind sehr davon überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist und wir richten unser Leben anscheinend danach aus. Zumindest glauben wir das. Ich finde es schon erstaunlich, dass dass die meisten Gemeinden schon sagen, das Wort Gottes ist nur ein Maßstab und wir glauben daran, dass es so viele Streitigkeiten und Diskussionen und Konflikte bis gar Feindschaften es gibt, oder? Jeder behauptet, er glaube an das Wort Gottes, die Bibel ist der Maßstab fürs Leben und dann kriegt man sich jedes Mal, und das ja nicht mal so gemeindeübergreifend, ja, sondern innerhalb der Gemeinde. Ich vermute hier nicht so arg, ja, bei mir schon. Ja. Und warum? Warum ist das so? Ich glaube, weil wir bestimmte Standpunkte haben, was unseren Glauben anbelangt. Wir haben bestimmte Vorstellungen. Und ich will mal behaupten, oder ich will mal fragen, worauf baut dein Glaubensverständnis auf? Warum glaubst du das, was du glaubst? Woher hast du es? Von den Eltern? Jawohl. Von der Sonntagsschule? Gottesdienst? Predigten? Bücher? Die Bibel? Ich frage mal, ja, richtig, aber ich frage trotzdem ganz ehrlich, und ihr müsst jetzt mir nicht antworten, ich gucke nur eure Augen an, aber ganz ehrlich, wie viel von dem, was du glaubst, weißt du, wo es in der Bibel steht? Oder wie viel von dem, was du glaubst, kannst du mit der Bibel belegen? Und ich merke, es wird schon schwieriger. Ich kenne das. Und man diskutiert. Und dann sage ich, ja, wo steht's denn? Und dann kommt vielleicht sogar eine Antwort. Ich sage, steht's da wirklich drin? Lass uns doch mal aufschlagen. Und dann schlägt man es auf. Und eins ums andere Mal merkt man, oh, entweder, oh, da steht es ein bisschen anders, als ich dachte, als ich mich noch erinnere. Oder man merkte, vielleicht steht das ja gar nicht da drin. Also mir ist es wichtig, dass wir uns fragen, woher kommen meine Glaubensüberzeugungen? Was ist mein Fundament? Warum glaube ich das, was ich glaube? Und ich möchte euch wirklich da herausfordern, im positiven Sinne. Glaube fordert und ruft uns zur Überprüfung auf. Denn Glaube und die Wahrheit lässt sich prüfen. Und die Wahrheit hat keine Angst vor Überprüfung. Könnt ihr damit mir folgen? Wenn es wahr ist, dann brauchen wir keine Angst, diese Wahrheit zu hinterfragen, okay? Denn wenn es wirklich wahr ist, wird sie sich als wahr erweisen. Wahrheit fordert zur Überprüfung auf. Und ich möchte euch auffordern, das, was ihr glaubt, zu hinterfragen. Aber nicht, um jetzt zu prüfen, ob es der Wille sieht oder nicht, sondern vom Wort Gottes her. Steht es wirklich da? Glaube ich das, weil ich von der Schrift überzeugt bin von dem? Oder glaube ich das, weil ich das immer eigentlich schon immer so geglaubt habe? Weil ich das immer so gehört habe? Und ich könnte jetzt schon, ich tue es noch nicht, aber wir kommen im Laufe des Jahres dazu, über bestimmte Dinge werde ich reden und ich werde euch fragen, woher glaubt ihr das? Und wir werden merken, das hat was mit Tradition zu tun. Das hat was damit zu tun, welche Gemeinde wir aufgewachsen sind. Das hat was mit unserer Kultur zu tun. Was mit unserer Nationalität zu tun. Woher haben wir das, was wir glauben? Woher hast du das, was du glaubst? Wenn es nicht von der Schrift kommt, wenn es nicht in der Schrift gegründet ist, dann hast du nicht auf Fels gebaut, sondern auf Sand. Okay? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da eine Grundlage legen. Ich rede aus Erfahrung, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe, als ich zum Glauben kam, ich war wie ein Schwamm ausgetrocknet und ich wollte alles aufsaugen. Glaub mir, ich habe sehr viele Bücher. Bis dahin habe ich kein einziges Buch gelesen. Ich war 22. Zwei Bücher habe ich gelesen. Ein Krimi-Roman und Die Braut des Prinzen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ist nicht wichtig. Zwei Bücher in meinem Leben. Wie habe ich es geschafft? Keine Ahnung. Waren andere Dinge wichtig, egal. Ich habe mittlerweile keinen Platz für meine Bücher. Ich muss echt gucken, was ich mir besorge. Ich habe aufgesogen und irgendwann mal bin ich mit meinem Onkel zu der Gemeinderatssitzung gefahren und danach nach Hause gefahren und ich war da sehr Feuer und Flamme für bestimmte Positionen, für bestimmte Meinungen und ich war sehr jung. Und ich dachte, das geht gar anders in der Gemeinde. Das ist alles falsch, was wir machen. Ich weiß, wie das geht. Und wir sind nach Hause gefahren und mein Onkel fragte mich weise. Waldemar Zorn kennt ihr vielleicht, schon mal gehört, ja. Arbeitet bei Licht im Osten. Vielleicht jetzt, egal. Und er fragte mich, Willi, wann hast du das letzte Mal etwas erkannt über Gott aus der Bibel und nicht aus einem Buch oder aus einer Predigt? Und wisst ihr, wie ich reagiert habe? Ja, natürlich. Oh, ja, ich habe mich verteidigt. Wie kommt er nur darauf? Ja, natürlich habe ich was selbst aus dem Wort Gottes erkannt. Und ich bin dann nach Hause gegangen, nachdem ich ausgestiegen bin. Und das hat so gesessen. Und ich saß dann da und ich habe wirklich darüber nachgedacht und habe versucht, mal aufzuzählen und mir so vorgehen, welche Glaubensgrundlage, die ich habe, welche habe ich aus der ich aus dem Wort und nicht, weil es ein Wotschmuni oder ein John MacArthur oder wer auch immer geschrieben hat? Welche biblische Wahrheit gründet sich, weil ich das Wort gelesen habe und dachte, wow, das steht da, jawohl, das ist meins. Nicht, dass es falsch wäre, aber es war nicht meins. Ich war fest überzeugt, das klingt gut, das klingt richtig und ich habe das auch proklamiert, aber es war nicht meins. Und ich war beschämt, aber ich bin hochmütig und das ist ja ein persönlicher Angriff. Habe mich verteidigt, dann habe ich eine E-Mail geschrieben und habe mir an den Haaren herbei eine Wahrheit herausgezogen. Dann habe ich ganz stolz die E-Mail geschrieben, ich habe was aus der Schrift erkannt, tak, 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 tak. Habe alles geschrieben, mit lieben Gruß. Und wisst ihr was? Es ist nicht lange her, überführt Gott mich. Und wir sitzen mit meinem Onkel bei einem Geburtstag. Und ich kann nicht neben ihm sitzen, da muss ich ihm hingehen und sagen, lieber Onkel, weißt du, vor vielen, vielen Jahren, als ich da gesagt habe, ich habe was erkannt, weißt du was, dass ich heute gemerkt habe, dass das, was ich da erkannt habe, gar nicht richtig war? Ehrlich. Selbst das, was ich gemeint habe, habe ich erkannt, sage ich heute, es war nichts. Es war falsch. Aber ich musste mich rechtfertigen, ja? Ich möchte euch herausfordern. Ich möchte, dass ihr euch prüft und von Gott prüfen lasst, welche Standpunkte und Überzeugungen und Glaubensinhalte habt ihr von der Schrift. Seid ehrlich, habt keine Angst. Ich habe als junger Kerl in der Gemeindeleitung gekämpft. Ich wurde sehr jung da hineingewählt, aus welchen Gründen auch immer, Gottes Gnade auf jeden Fall. Und ich war 22. Die Ältesten haben protestiert. Die junge Gemeinde will die Jungen hereinwählen, damit wir die Gemeinde umbauen und so. Ja, und also das war ein langer Kampf auch für mich, der Bewährung. Aber ich habe auch gekämpft und ich habe auch für Position gekämpft in der Gemeindeleitung. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Interessanterweise geschah das immer, wenn ich nach Hause gefahren bin. Da hat Gott geredet. Und Gott sagt, Willi, du würdest gern, dass sie deine Position verstehen und übernehmen? Ja, sehr gerne. Die müssen es endlich begreifen, das ist so, wie es geht und es nicht geht. Und dann sagt Gott zu mir, und bist du bereit, deine Position aufzugeben? Bork, bork, bork. Oh Mann, ging der nächste Kampf los. Und Freunde, wir sind Freunde, okay? Na, Freunde? Es war ein langer Kampf, den ich mit Gott gekämpft habe. Und er hat mich an den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, Willi, du musst bereit sein, alles, was du glaubst, über den Haufen zu werfen, wenn du willst, dass ich durch dich wirke. Wenn du mich erkennen willst, musst du bereit sein, alles in Frage zu stellen. Alles? Ja, mein Fundament, mein Glaube an dich, alles, was ich jetzt gelesen und denke, das bin ich. Alles. Wenn du willst, dass Veränderung stattfindet, dass Sinnesänderung stattfindet, musst du bereit sein, selbst den ersten Schritt zu tun. Das war ein langer Kampf. Dieser Kampf führte dazu, dass ich auf die Bibelschule gegangen bin. Und wenn dieser Kampf nicht gewesen wäre, würde ich in der Bank sitzen und bork, 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 mich mit jedem Lehrer anlegen. Jede Wahrheit in Frage stellen, die sich nicht in mein Verständnis passt. Die meine Vorstellung, die gegen den Autor und gegen den Autor spricht. Und ich sage, das ist jetzt persönliches Zeugnis. Ab dem Punkt, wo ich bereit war zu sagen, Herr, das Einzige, was ich habe, bist du. Und verändere mich, korrigiere mich, führe mich. Das ist der Prozess, da hat Gott angefangen, an mir zu arbeiten. Und mir Dinge zu zeigen, vom Wort Gottes her. Und wisst ihr was? Bis dato habe ich so gelebt. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin in die Gemeinde gegangen und dann habe ich einen Milchshake vorgefunden. Schön püriert. Da hat ein Prediger nämlich zu Hause sich Mühe gemacht, hat für mich gekocht, hat Arbeit gemacht, geschnitten, in den Supermarkt gegangen, hat alles eingekauft und hat ein herrliches Menü mir vorbereitet. Aber ich war nicht mal in der Lage, dieses herrliche Menü zu essen, weil meine Zähnchen zu Egal. Und dann hat er gemacht? Er hat das vorpüriert, alles und am Sonntag mir gebracht. Und habe ich mich hingesetzt, habe ein Röhrchen gekriegt und habe das aufgesogen. Vorpüriert, vorgekaut. Milch, das ist übrigens nichts anderes als wie Muttermilch. Gell? Leckeres Essen, 5 Gänge, wird gekocht und dann wird püriert. Und dann kriegt man die wichtigsten Nahrungsmittel. Ja, okay. Ja, warum trinkt ihr aber nicht mehr Muttermilch? Wollen wir das nicht zu Ende denken. Aber das machen wir nicht mehr, gell? Irgendwann mal muss man in der Lage sein, dann ein, wie heißt es, Hippo oder wie heißen die Gläschen? Hip. Ist ein guter, ich glaube sogar ein Christ. Ja? Okay. Auch darüber will ich nicht mehr wissen. Aber wir sollen dann in der Lage sein, irgendwann mal, ich kann mich noch erinnern, dass meine Tochter, mein Sohn, ich habe ein Bild davon, das erste Hip-Gläschen, ich weiß nicht, ob es hip war, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Gläschen, das war Karottenbrei so mäßig, ja. Oh, war ich stolz, nicht mehr Milch, ein Gläschen, oh, es wächst. Und das erste Stückchen Brot, Marmelade in klein geschnitten, Kruste weg und Butter und Marmelade, oh, es ist Brot, es wächst. Und glaub mir, meine größte Freude war, als mein Sohn mit mir zu McDonald's ging, ja, und den ersten Hamburger gegessen hat. Er saß im Stühlchen, hat so gewackelt, hat immer gewackelt, wenn er sich gefreut hat. Das Bild habe ich von meinen Augen. Ich bin ein McDonald's-Fan, muss ich sagen. Das war, er wächst, bald so. Ja. Wir müssen in der Lage sein, selber Essen zu machen. Es reicht nicht. Am Anfang macht die Mama noch die Muttermilch, dann macht sie das Essen. Aber irgendwann mal soll man in der Lage sein, uns selbst mal ein Spiegelei zu machen, oder? Und wie herrlich ist, wenn man ein leckeres Menü sich zubereiten kann. Ja. Wenn man selber Mante machen kann. Ich mag sie mittlerweile selber, gerne selber, weil ich sie so mag, wie ich es mag. Ich püriere die Zwiebel anders wie meine Mutter. Egal, ja? Aber versteht ihr, was ich meine? Sind wir in der Lage, darf ich das persönlich sagen, bist du in der Lage, dir dein Schnitzel selber zu machen, dir dein Butterbrot selber zu schmieren? Oder brauchst du permanent, dass jemand anderer dir dein Brot macht? Dass permanent jemand anders dein Essen dir zubereitet und dann vorpüriert und wir... Nein, ich muss jetzt aufpassen. Ich will schon fast sagen, versteht ihr, ja? Aber dann ein Röhrchen trinken, nein. Ich wünsche mir, dass wir zu mündigen Christen heranwachsen. Dass wir in der Lage sind, das Wort Gottes aufzuschlagen und dann Gott darin zu begegnen. Und sagen, ja, ich erkenne, ich sehe. Und das ist meins. Und das hat mir Kraft gegeben, es hat mir Speise gegeben, ich bin gestärkt. Ich stehe morgens auf und jetzt bin ich bereit für den Tag, für die Woche, für mein Leben. Ich kann mich ernähren aus dem Wort Gottes. Ich wünsche mir, dass wir dazu mündigen Christen heranwachsen und dass wir in der Lage sind, das Wort Gottes wirklich für uns zuzubereiten. Das ist mein Wunsch. Und deswegen habe ich gerne hier zugesagt. Und nehme ich mir gerne ein Jahr Zeit, um euch die Handwerkzeuge zu geben und zu sagen, so schmiert man ein Brot, so schneidet man, so paniert man, so kocht man. So macht man Lagmann. Ich liebe Lagmann. Ja. Musste ich lernen. Meine Mutter angerufen. Wie machst du das? Ja. Damit ich das selber machen kann. Sonst dauert immer lange, bis wieder bei Mama ist, dann Lagmann essen. Das geht nicht. Also will ich selber was machen. Also lerne ich es. Und das ist Glaubensgrundlagen. Wir legen hier ein Fundament. Und wir befinden uns jetzt so rein bibelschultechnisch auf der untersten Ebene. Das ist so die systematische Theologie. Das ist die unterste Ebene, da legen wir das Fundament. Das soll das nicht abschwächern, das soll das nicht unwichtiger machen wie die anderen Fächer. Warum? Weil das, was in diesem Fach gelegt wird, die Grundlagen, darauf wird gebaut. Und ich bin mir sicher, dass hier einige Baumeister sind. Wenn ich das Haus hier angucke und euch kenne, habt ihr nicht ein Haus gebaut, sondern mehrere. Und es ist wichtig auf das Fundament, oder? Aufs Fundament kommt es an. Je nachdem, was ich für ein Fundament gelegt habe, dementsprechend wird es Haus ausgerichtet werden. Und wenn ihr hoch hinaus wollt, dann muss das Fundament breit sein. Also legen wir und arbeiten wir daran. und befestigen wir das Fundament. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Viktor, wann mache ich Pause, damit zum Durchatmen und so? Noch nicht? Okay. Wenn die Ersten schnarchen? Okay. Also ich muss euch sagen, ich muss das wissen, weil ich kenne keine Grenzen. Also bis dahin, bis einer aus dem Fenster fällt, wie bei Paulus, ja, oder von der Bank. Nein, ich will euch nicht überstrapazieren. Ja, 10 Minuten? Okay, dann mache ich die Einleitung fertig. Ich möchte euch das, was Viktor schon gemacht hat, deswegen, nächstes Mal spreche ich mich ab, dann kann er das unterrichten und dann ist das gut. Ich möchte euch ein paar Gründe nennen, was uns daran hindert, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und dann möchte ich euch 2 Gründe nennen, warum wir es unbedingt machen sollen. Ganz kurz, kompakt nochmal und dann machen wir Pause und dann steigen wir in das erste Thema ein. Ich gucke mal von der Zeit, ob ihr noch könnt und dann sehen wir uns bei McDonald's. Okay. Ihr habt das im Skript, von dem her, ich mache es kurz, ihr könnt das nachlesen, wenn ihr sagt, oh, ich will da einfach ein bisschen mehr darüber lesen. Ich habe das euch auf Seite 7, 8, 9. Ich habe so neumodisches Zeug hier dabei. Guck mal. Doch, war schon richtig, gell? Allgemeine Einleitung. Da waren wir jetzt. Ich möchte, bevor wir da einfach hineingehen und uns diese Grundlagen erarbeiten, ganz im Sinne von den Bereanern, glaube ich, das ist jetzt richtig. Kennt ihr das in der Apostelgeschichte? Und sie prüften täglich, ob er sich so verhielte, gell? Ist bestimmt euch so im Ohr. Müsst ihr euch vorstellen, kommt der Apostel Paulus und sagt, so ist es. Und die sagen, oh, Apostel Paulus ist da. Nein, die schlagen nicht auf, sie rollen auf, gucken hinein und sagen, oh, passt das oder passt das nicht? Sie prüfen von den Schriften. Sie waren weise, heißt das, okay? Aber was hindert uns wirklich, tiefes Fundament zu bauen, Bibelstudien zu betreiben? Ich möchte euch einen Grund nennen, mehrere, aber ich möchte beim ersten Grund anfangen. Und zwar der kindliche Glaube. Also was ich damit meine, es gibt nicht wenige Gemeinden auch und ganze Dominationen und auch bestimmte Christen, die eine Aversion gegenüber einem Bibelstudium haben. Die haben Probleme in Bibelschulen. Die sagen, das ist nicht notwendig. Das ist anmaßend. Das braucht man nicht. In der Bibel steht, wir sollen glauben wie die Kinder. Jetzt glauben wir einfach wie die Kinder, wir nehmen es an und fertig. Warum dann so Bibeln kaufen und Bücher kaufen und lesen mit Schreibrand und sich, warum? Da steht's, ich glaub's. Ist das so einfach? Nee, gell? Abgesehen davon, ist das überhaupt richtig? Schlag mal Markus 10, Vers 15 auf. Jetzt geht's los. Jetzt will ich das Geräusch hören. Ja. Markus 10, 15. Wenn wir jetzt in einem kleinen Raum wären, dann würde ich sagen, kann es mir einer vorlesen? Das ist immer gut, wenn man selber das liest, als es nur hört. Aber vielleicht jemand mit einer kräftigen Stimme. Nee, Viktor, du darfst nicht. Du hast heute schon vorhin was gesagt, ich will einen von hier hören. Tut mir leid. Ja, aber... Ja, gut, dass du eine Bibel dabei hast. Kannst du es lesen? Also, wie ein Kind glauben, ganz naiv, oder? Warum Studium? Warum Theologie treiben? Warum lernen? Du kannst doch einfach einnehmen wie ein Kind. Ist das das, was Jesus hier sagt? Geht es hier darum? Ich denke nicht. Was macht, Jesus sagt, wer nicht so glaubt wie ein Kind, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, kommt da nicht hinein. Was bedeutet das? Was macht ein Kind? Er saugt. Er braucht. Er vertraut. Ja, das ist gar nicht schlecht. Aber ich denke, das ist noch nicht mal der Schwerpunkt. Natürlich, ein Kind, wir kennen das ja, der Vater sagt, spring in meine Arme und das Kind vertraut einfach, weil Papa, ich vertraue ihm, ich glaube ihm, oder? Gar nicht, aber ich denke, das ist gar nicht so der Punkt. Ist es so ein, ach, das ist ein Handy, oh, kein Problem. Kein Problem, ich dachte nur, es soll irgendein Hinweis, so ein interner Joke sein, den ich nicht verstehe. Bei euch vielleicht, ich habe das so abgesprochen, wenn er was Falsches sagt. Und alle wissen Bescheid, weghören. Ah, okay. Nein, nein, das ist kein Problem. Wirklich, ich habe die feste Überzeugung, die Handys sind dazu da, um angerufen zu werden. Also wenn man sie hat, dann ist so. Und mir ist es passiert, beim Abendmahl ist das Ding losgegangen. Oh. Seitdem bin ich viel gnädiger mit allen, die denen das passiert. Ja, ich weiß, wie man sich da fühlt. Also ich habe es Abendmahl genommen, nicht ausgeteilt, genommen. Ja. Okay, also ist es richtig, das ist ein Stück weit Vertrauen und das ist, was wir Gott entgegenbringen müssen. Aber ich will ein bisschen weiter bohren. Warum vertraut das Kind dem Vater? Oder wieso kommt das Kind zum Vater? Jawohl, auch das ist gut. Ich bohre so lange, bis wir es auf den Punkt bringen. Das alles ist richtig, aber um das Kern des Evangeliums zu erfassen, was ist das Kern des Evangeliums? Das Kind hat nichts, was es aus eigener Leistung bringen kann. Darum kommt er zum Vater. Ich habe keine Kraft. Ich habe nichts. Das Kind hat keine Vorleistung. Das Kind hat nichts getan. Kann ich sagen, guck mal, ich habe hier das gemacht, meine Lebenserfahrung, meine Werke. Und nein, es kommt zum Vater und braucht einen Vater, weil es selbst nichts hat. Der Vater hat die Kraft, ich habe sie nicht. Wenn jemand nicht in dieser Weise zu mir kommt und sagt, Gott, ich habe nichts, du hast alles, kann das Reich Gottes nicht annehmen, kann es nicht erben, wird nicht hineinkommen. Wie beginnt also die Bergpredigt, Kapitel, Matthäus Evangelium, Kapitel 5 bis, jawohl, das sind gute Fundamente, die wir hier bauen. Wie beginnt die Bergpredigt? Mit? Selig sind die Seligpreisung. Was ist die erste Seligpreisung? Selig sind die geistig Armen. Was bedeutet das? Glückselig, freuen, dürftig, die alle behindert sind? Nein, kann nicht sein. Denn seit wann ist die Behinderung eine Grundlage oder eine Voraussetzung für das ewige Leben? Nein. Was bedeutet geistig arm sein? Selig sind die eingestehen, dass sie bankrott sind, dass sie pleite sind, dass die im Geiste nichts vorzuweisen haben. Die haben Eingang zum Reich Gottes. Nur die haben Eingang zu der ganzen Bergpredigt. Wenn man das nicht verstanden hat, wird man die ganze Bergpredigt nicht verstehen. Wenn man, das ist das Tor zum Eingang zu der Bergpredigt, zu diesem Berg, der sehr hoch ist. Und Jesus sagt, ich komme und jetzt halte das alles, sondern sagt, wenn ihr nicht zu mir kommt und ihr begreift, ihr könnt es nicht, wird ihr da niemals hineingehen. Sonst ist es nicht mehr nach Gnade, sondern nach Werken. Aber das Evangelium ist doch nach Gnade, oder? Nicht nach Werke. Das ist hier Markus-Stelle. Hier geht es nicht darum, dass wir dumm sein sollen wie die Kinder, naiv sein sollen wie die Kinder, einfach alles schlucken und annehmen wie die Kinder. Nein, ich sage es nochmal, die Wahrheit fordert zur Überprüfung. Hier geht es darum, einfach zu sagen, Herr, ich habe alles von dir zu erwarten, du kannst es mir geben. Wir werden nicht, das ist kindisch. Und das gibt einen Unterschied zwischen einem kindlichen und einem kindischen Glauben. Okay? Wisst ihr, was die Bibel fordert uns zur Mündigkeit auf? Hebräer 5, 12 bis 14, jemand, wer ganz schnell aufschlägt, ich verspreche jetzt nicht zu viel, über den würde ich mich sehr freuen. Hebräer, kann jemand aufschlagen? Hebräer 5, 12 bis 14, mal das lesen. weiter. Okay. Oh, dieses Wort gilt so vielen Christen. So viele Jahre im Glauben, so viele Gottesdienste. Wenn wir einfach nur so eine Tabelle machen würden und uns aufschreiben, wie viele Predigten habe ich in meinem Leben bisher schon gehört? Wie viel Bibelarbeiten? Wie viel Sonntagsschulen? Rechnen wir mal das zusammen. Da sagt der Herr Hebräerbriefschreiber, nach diesem Maß und nach dem Alter eures geistlichen Lebens könntet ihr schon alle selbst Lehrer sein. Aber stattdessen müssen wir wieder bei den Grundlagen anfangen, bei den Basics. Und wenn ich übrigens ein paar Verse weiterlese und anschaue, was der Hebräerbriefschreiber als Basics bezeichnet, das sind oft bei uns die komplizierten Diskussionsdinge, Themen, wo wir uns in die Haare kriegen, wo er sagt, da sind die Basics. Und guck mal, was er dann sagt. Denn jeder, der noch Milch genießt, okay, versteht ihr, was ich meine? Jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Denn er ist ein Unmündiger, das ist ein Kind. Er braucht es vorgekaut. Die feste Speise aber ist für Erwachsene. Infolge wie? Die geübte, also Gewöhnung, geübte Sinne haben zu unterscheiden. Und das geschieht mit dem Umgang. Ich brauche Übung. Und wisst ihr, wie ich Sonntagsschule mache? Jetzt am Sonntag bin ich wieder dran. Ich beginne mit den folgendermaßen. Ich sage, Bibel mitnehmen. Sagt Mami, Papi, Willi hat gesagt, du musst uns eine Bibel kaufen, in der ich malen darf. Das ist ihre erste Aufgabe. Und dann schenke ich ihnen 3 Stifte. Das kriegen sie. Und wer zuerst aufschlägt, kriegt zuerst einen Stift. Darf zuerst die Farbe aussuchen. Und da ist natürlich der Eifer groß, vor allem bei den Mädchen. Die wollen alles rosa kriegen. Ja. Und so. Und dann sage ich, okay, wir beginnen. Okay, schlagt mir das Alte Testament auf. Da müssen sie wissen, wo das Alte ist, mit Arm anfangen. Schlag das Neue auf. Und die sitzen so da. Ich sage so, in der Mitte aufschlagt, wenn ihr das in der Mitte aufschlagt, so, da kommt ihr da raus, okay? Guckt, wo ihr rauskommt. Ihr müsst euch in eurer Bibel kennen, auskennen. Und dann sage ich, schlag die Psalmen auf und dann suchen sie. Und dann sage ich, schlag Psalm 119 auf, dann suchen sie. Und dann schlag den Vers 5 auf, dann suchen sie schneller. Was mache ich jedes Mal, wenn ich mit denen Sonntagsschule mache? Ich will, dass sie geübte Sinne bekommen, wie sie mit der Bibel. Sie müssen ihre Bibel kennen. Und dann sage ich, und jetzt such Gott. Und dann müssen sie suchen und anmalen. Hast du Gott gefunden? Ja, und jetzt such Jesus. Nimm eine andere Farbe. Und dann mal Jesus an. Oh. Und jetzt such Heiliger Geist. Und nachdem das gemacht ist, das dauert eine Weile, und jetzt such dich. Wo tauchst du darin auf? Weil wir machen immer so, wo bin ich? Wo bin ich? Und es ist selten, dass wir uns da finden. Deswegen ist es so langweilig. Ja. Aber wenn wir Gott suchen, Jesus suchen, jede Zeile, jede Buchstabe atmet von und eure Farbe wird ausgehen und ihr müsst neu kaufen. Ja. Das ist geübte Sinne. Und dann sage ich, guck genau hin, was steht. Steht's wirklich? Guck mal genau hin. Ich möchte ein Beispiel machen. Und dann Pause, ja? Beispiel machen. Ich Glaubensgrundlagen unterrichte an der Bibelschule und ich sage, ihr dürft euch ein Thema auswählen und mir eine Ausarbeitung schreiben und ich korrigiere das. Ich will sehen, wo sie da stehen, wie sie geübte Sinne haben oder nicht, wie sie den Unterricht reflektiert haben oder nicht. Und das meiste, also ich sage sehr oft, wenn Frauen über mir eine Ausarbeitung geben, dann schreiben sie über die Rolle der Frau in der Gemeinde, Aufgaben, das ist so Schlag. So ein wichtiges Thema, das interessiert einfach die Frauen. Ist gut. Also schreiben Sie mir das und ich lese es genüsslich und freue mich darüber. Und gucke, wie Sie damit ringen. Und jetzt habe ich eine Ausarbeitung und ich sehe schon das Thema und ich habe das Mädchen vor meinen Augen im Unterricht und jetzt schreibt sie. Und meine Aufgabe ist, erarbeitest von der Bibel und dann nimm dir 3 Leute, mit denen du darüber reden willst und das sind, sage ich, 3 Autoren und frag sie, was sie dazu haben und reflektiere das, was du da jetzt gefunden hast. Frag sie, bin ich richtig oder nicht? Oh, was sagt der dazu? Dann guck, prüf dich, lass dich von denen prüfen, das ist so die Aufgabe. Und ich merke, sie hat nicht von der Bibel gearbeitet, sie hat einfach drei Autoren gelesen und mir das zusammengepackt, als ob ich nicht wüsste, was sie zu sagen haben, was sie dazu zu sagen haben. Und natürlich ihre Position bekräftigen. Es ist so, wir gehen ungern zu denen, die anderer Meinung sind. Wir gehen immer zu denen, die eher uns bestätigen in dem, was wir sagen wollen. Wenn wir ein Problem haben, oder dann gehen wir, okay, der ist voll fies. Ja, ja, oh gut, genau. Ja. Da gehe ich nicht zum anderen, der vielleicht sein Freund ist. Ich gehe zu dem, von dem ich weiß, dass er ihn auch hasst. Ja. Das ist übrigens keine Weisheit. Das ist nicht weise. Ja. Also, und so liest sie das und schreit mir das zusammen. Und ich, mein Herz tut weh, ich sehe das, ich liebe sie. Also so wie ein Bruder ihre Schwester liebt. Versteht mich richtig, ja. Und ich denke, oh, so wie der Herr gewann ihn lieb, den reichen Jüngling, so gewann ich sie lieb. Und ich denke, oh, das ist so kurz, du hast diese Stelle nicht betrachtet, diese Stelle nicht betrachtet, das nicht gelesen. Und vielleicht den Autor hättest du auch noch vielleicht lesen sollen. Und schwerens Herzens muss ich da eine schlechte Note geben. Also, und ich gebe ungern schlechte Note. Und dann gebe ich dir eine schlechte Note und bevor ich die hinschreibe, schlage ich eine Note drauf und dann gebe ich es ab. Ja, aus Gnade. Ich habe übrigens, vielen Dank, aber ich habe schon Geschenke gekriegt, bevor ich hier reingekommen bin. Und ich lese das, korrigiere das, mit schweren Herzens schreibe ich ihr das hin und sage, du hättest noch viele andere Stellen auch lesen sollen, bevor du dir so eine Meinung bildest. Und ich gebe das ab, unserer Sekretärin, bevor sie es gibt, kommt diese auf mich zu und sagt, Willi, hast du die Arbeit schon korrigiert? Habe ich gesagt, ja. Sie sagt, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich sage, was ist los? Ja, ich habe viel zu einseitig geschrieben. Ich habe die Bibel gar nicht gelesen. Ich habe nur die gelesen, die meine Meinung. Und sag mir das, was ich hier so als Tipp. Und ich denke, oh Gott, ich danke dir. Weil ich dachte, wenn die das liest, vielleicht mag sie mich nicht mehr. Ja. Und da hat Gott so gearbeitet. Und dann sitzen wir da. Und da sage ich, ich will lernen, ich will Bibel lesen. Und dann sitzen wir da im Unterricht und machen Altes Testament und die ist wieder dabei und wir sind bei 2. Buch Mose und sind wir da, wo das Volk durch die Taufe Mose getauft wird und durch das Schilfmeer durchgeht und die gerettet werden und Mose singt ein Lied und das ganze Volk singt ein Lied und die feiern und singen ein neues Lied und preisen die Gnade und die Herrlichkeit Gottes und dann heißt es, und die Prophetin Miriam sang auch ein Lied. Richtig? Und dann sage ich, schaut mal, eine Prophetin Miriam. Oh, und das im Alten Testament. Oh. Und ich habe nicht mal an meine liebgewonnene Frau gedacht, also Schwester. Ja, während dem Unterricht denke ich nicht immer an meine Frau. Sage ich aber, okay, und dann alles, natürlich, ja, Worte der Gnade. Und dann sage ich, und lest mal genau hin und schlagt mal auf, 2. Mose. Ich glaube, es muss 18 sein oder 19. Bei mir ist wieder so mein fotografisches, ich muss kurz bei mir das sehen, dann kann ich euch sagen. Nein, das ist nicht, das ist 15. So. Und abgesehen davon, dazu kommen wir noch, die Aufgabe der Propheten, da werden wir noch mal drüber reden, ist auch und vor allem in erster Linie Lehre. Die Propheten waren diejenigen, die das Volk Gottes zurück zu der Tora erinnert haben. Die haben sie in die Schrift zurückgeführt. Ja, aber dazu noch mehr. Und ich sage das, ich sage sogar im Alten Testament und die Brust schwillt. Und dann sage ich, aber lest doch mal genau hin. Was steht denn da? Vers 20. Und die Propheten Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburinen und Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu. Zu? Ja, da will ich jetzt noch nichts. Ja. Und dann frage ich, wem sang sie zu? Den Frauen. Und dann sage ich, weißt du, warum Paulus dem Titus und Petrus im Petrusbrief da schreibt, was er schreibt? Weil er 2. Mose 15, 20 bis 21 kennt. Und ich sage das so, ich sage einfach, denk darüber nach. Jeder muss da seines Glaubens gewiss sein. Und dann kommt sie auf mich zu nach dem Unterricht und dann sage ich, du, das war jetzt nicht speziell, um dir eins auszuwischen. Ich habe da an dich nicht direkt gedacht. Und sie sagt, nein, Willi, ganz ehrlich, wir duzen uns. Ich sage, Willi, ich kannte diese Stelle, aber das, was da steht, habe ich nicht gekannt. Ich habe nur gelesen, Miriam war eine Prophetin. Willi, es gibt auch Frauenprophetin. Aber dass sie den Frauen zusang, das habe ich nie gewusst. Habe ich nicht gelesen. War mir neu. Weil wir das sehen und lesen, was wir gern sehen und lesen wollen. Und wir müssen geübte Sinne haben, genau hinzuschauen. Und sie sagt, weißt du was, ich habe richtig Freude und Lust und ich bin, Gott hat sie gebrochen. Und sie sagt, ich habe richtig Freude und Lust, einfach Bibel zu lesen. Früher habe ich Bücher gelesen. Ich will Bibel lesen, sagt sie mir. Und mein Herz bebt auch jetzt und ich bin Gott dankbar. Geh nach Hause, sag, wenn du das gelernt hast, dann war es das. Dann ist das, kriegst du von mir einen Bachelor. Ich will Bibel lesen. Ich will hineingucken und ich will genau gucken. Genau gucken. Das meine ich mit geübten Sinnen. 1. Korinther 14, Vers 20. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand seid Erwachsene. Lest die Bibel mit Verstand. Lernt die Bibel zu lesen. Kriegt geübte Sinne. Und ich verspreche es euch von der Schrift her, wenn ihr euch darauf einlässt, dann wird die Bibel zu euch reden. Da wird das Wort Gottes euch ernähren. Und nicht mehr der und der und hier. Nicht nur. Nicht nur. Also ich bin bei Punkt 1. Ich habe da mehrere Punkte. Gehen wir zügig andere Richtung. Gehen wir zügig weiter. Der zweite Grund, warum, was ein Hindernis sein kann. Also der erste ist die Überzeugung, naiver Glaube, kindlicher Glaube, das reicht. Wir brauchen keine Theologie betreiben, wir brauchen uns nicht intensiv Bibelstudium machen, wir müssen einfach naiv glauben. Ich sage, das ist zu kurz gedacht. Das zweite ist, was ein Hindernis sein kann, um ein gutes Fundament aufzubauen, das ist die Skepsis bezüglich der eigentlichen Theologie, der Theologie gegenüber. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so mitbekommen habt oder wie es bei euch so ist, also die Theologen, man mag sie nicht so besonders. Und mit der Theologen verbindet man so abgehobene, meist Pfarrer oder was auch immer, ja, Leute, die über die Köpfe hinweg predigen oder reden und man versteht ja auch nicht da, was sie eigentlich zu sagen haben. Es hat bestimmte Gründe, das möchte ich kurz gleich sagen, warum, aber gegenüber den Theologen, vor allem in Deutschland auch, herrscht eine sehr starke Abneigung. An mehrere Gründe sind unter anderem, weil es die Theologen waren, die die Bibel so angegriffen haben. Es waren die Theologen, die die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage gestellt haben. Es waren die Theologen, die die Wahrheiten der Bibel angegriffen und in irgendwelche Geschichten und Moral verwandelt haben. Und wenn wir bedenken, mit wem hat sich Jesus am meisten auseinandergesetzt, wer hat Jesus eigentlich permanent angegriffen? Es waren die Theologen der damaligen Zeit. Sie waren es, die den Jesus nicht erkannten. Sie waren es, die permanent angegriffen haben, sie in ihn Frage gestellt haben. Es waren die Theologen. Aber ich muss euch einfach sagen, Theologie abzulehnen, bedeutet Gott abzulehnen. Warum? Was heißt Theologie? Die Lehre von Gott, das Wort von Gott. Theos, Gott, Logos, Wort. Theologie. Ja? Das heißt Theologie. Und ich sage das so gerne, weil ich erhebe euch gerne in diesen Stand. Ihr seid alle Theologen, wenn ihr euch mit dem Wort Gottes beschäftigt. Seid ihr alle Theologen. Gut? Ich hoffe, ihr mögt Theologen, weil ihr seid's. Ja? Jeder, der sich dem Wort Gottes zuwendet und Gott erkennen will, ist ein Theologe. Vielleicht ohne Titel, vielleicht mit keinem Wisch, das belegt. Aber wir betreiben Theologie, wir setzen uns mit dem Wort Gottes auseinander. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, wir müssen eine gesunde Haltung haben, wenn es darum geht, Theologie abzulehnen. Dann müssen wir aufpassen, dass wir da einfach nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja. Es gibt noch mehr dazu zu sagen, ich will aber aus Zeitgründen es nicht tun. Ich bin immer nicht sicher, in welche Richtung ich das Ganze machen muss. Angst vor Kontroversen ist ein anderer Grund, warum man, was das Fundament, wo es schwierig wird, das Fundament zu bauen. Denn Theologie, Studium mit dem Wort Gottes, führt Kontroversen herbei. Und ich kann mir vorstellen, das kennt ihr, oder? Es führt Kontroversen herbei. Man hat verschiedene Standpunkte, man hat verschiedene Meinungen und dann geht es darum zu ringen. Und ich behaupte, dass Kontroversen in erster Linie nichts Ungeistliches sind. Es ist nur die Frage, in welchem Geist, mit welcher Zielrichtung, in welcher Haltung. Aber grundsätzlich, was hat Jesus gemacht? Ist da jede Kontroverse aus dem Weg gegangen? Nein. Er hat sich auseinandergesetzt mit den Theologen damaligen Zeit. Hat er. Er ist auf ihre Fragen eingegangen. Er ist auf ihre Angriffe eingegangen. Und manchmal so, dass er einfach ihnen den Mund gestopft hatte. Aber er ist nicht einfach aus dem Weg gegangen und sagt, nee, keine Kontroversen. Ich bin nur Frieden. Keine Spannungen. Jeder glaube, was er will. Bloß keine Kontroversen. Nein. Haben die Apostel Kontroversen gemieden? Ist Petrus und Johannes vom Hohen Rat gesagt, oh, ist das Zeug Spannung, was wir jetzt sagen? Oh, Entschuldigung, alles gut. Glaubt ihr, was ihr wollt? Und wir glauben, was wir wollen. Wir glauben und leben unseren Glauben, lebt euren Glauben. Wir wollen da niemanden auf die Füße treten. Nein, es ist nicht so. Sie haben sich eingesetzt. Warum? Und vor allem für was? Für die Wahrheit. Für Jesus Christus. Es gibt einen Mann, das ist der Sproul hier, der hier. Der hat mal gesagt, dass, ich lese euch vor, gottlose Kontroversen entstehen oft nicht, weil die Streitenden zu viel von der Theologie verstehen, sondern weil die Streitenden zu wenig davon verstehen. Gottlose Kontroversen entstehen da, wo man zu wenig vom Wort Gottes weiß. Es ist nicht so, dass man sagt, hey, lasst uns einfach nicht darüber reden, nicht darüber streiten, nicht diskutieren. Jeder glaube, was er will. Nein, je mehr wir im Wort Gottes forschen, und ich glaube das wirklich, ich glaube das, je mehr wir in die Erkenntnis der Wahrheit hineingenommen werden, und die Erkenntnis der Wahrheit ist was und wer? Jesus Christus, in ihm sind verborgen alle Erkenntnis, alle Schätze, alle Erkenntnis der Wahrheit, ja? In Jesus Christus. Je mehr wir ihn erkennen, und Jesus Christus ist wer? Gott. Je mehr wir ihn erkennen, umso mehr wird es uns einen. Je weniger wir über ihn wissen, umso mehr wird es uns auseinandertreiben. Schlag mir kurz Epheserbrief auf. Epheser 4. Atme ich so laut oder ist es irgendwie so wie ein Stier? Komme ich mir vor? Ich habe mir so ein neumodisches Ding besorgt. Das ist so klein, das sieht man gar nicht. So hier, so zack. So als Empfehlung. Ich bring's mit nächstes Mal. So, habt ihr es? Ich noch nicht. Ja, mein Lieblingsbrief. Ja, Neues, das ist gut. Okay. So, zack, okay. Neues Testament ist gut, Kapitel 4. Das ist, Epheser ist bei mir am meisten abgegriffen. Das ist schon so, guck mal, das reißt schon, weil ich da so seit 2,5 Jahren drin bin. Kapitel 4, Vers 12. Was Vers 11 fangen wir an, damit wir den Zusammenhang haben. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, die anderen als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listigen ersonnenen Irrtum. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und dann geht's. Aber Gott schickt Lehrer, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer in die Gemeinde, damit sie wachsen. Was? In der Erkenntnis. Mit welchem Ziel? Einheit. Je mehr wir über Christus wissen, umso mehr werden wir eins. Da bin ich fest überzeugt. Und wenn Uneinigkeit entsteht, diesen Rückschluss mache ich und ich mache ihn von der Schrift her, denke ich. Wenn Uneinigkeit entsteht, dann liegt das darin, dass mangelnde Erkenntnis Christi ist. Weil wir nie begriffen haben, was Christus gemacht hat. Dass er versöhnt hat, eins gemacht hat. Und die Bibel sagt, dass wir in ihm vergeben können. Dass wir in ihm eins sind. All diese Dinge, wenn wir Christus nicht kennen, ist es unmöglich, diese Einheit zu leben. Also, ich denke, Gott muss uns Weisheit geben. Gott muss uns wirklich Weisheit geben und viel Demut, dass wir unterscheiden. Wichtigen von Unwichtigen. Dass wir da, wo es dafür lohnt zu kämpfen, dass wir stehen bleiben. Und das ist immer der Jesus Christus, Sohn Gottes. Und dass wir von anderen Dingen, die eigentlich, das klingt vielleicht jetzt, ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, aber weniger wichtig sind. Nicht so entscheidend sind, dass wir da nicht auf unsere Position und Recht und pochen und dadurch den Unfrieden herbeirufen. Wir brauchen da Weisheit und Erkenntnis, dass wir prüfen können, wo gilt diese Konfrontation zu suchen, beziehungsweise auch in ihr zu bleiben und zu ringen. Und schaut euch an, wann Jesus gekämpft hat. Schaut euch, warum die Apostel gekämpft haben. Guckt mal, für was sie standen. Nie für ihre eigene Meinung. Nie für ihre eigene Position, sondern immer für Jesus Christus. Um ihn zu verteidigen, ihn zu verkündigen. Prüfen wir. Jesus sagt, und ihr sollt, nein, ihr werdet, Apostelgeschichte 1, Vers 8, meine Zeugen sein. Wenn du eine Kontroverse führst, ich bitte dich, sei ehrlich, frag dich, geht es jetzt darum, deine Position zu verteidigen oder Christus? Steht jetzt hier die Ehre Christi auf dem Spiel oder deine? Und wisst ihr, was wir machen werden sofort? Bark, 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 bark. Weil in erster Linie ist immer meine Position. Ich werde angegriffen. Und wir verteidigen uns mit aller Macht und aller Gewalt. Prüft, ich rede zu mir genauso wie zu euch. Ich kenne mich. Kennst du den Spruch, kennst du ein Boot, kennst du alle? Und eigentlich geht es um U-Boot. Ja? Du musst nicht auf jedem U-Boot gewesen sein. Du musst nur ein russisches U-Boot kennen, da kommst du mit allen klar. Ich kenne mich. Ich kenne euch. Wir sind so. Wir sind so Menschen. Wir verteidigen uns. Und da müssen wir prüfen. Wessen Ehre suche ich bei der Kontroverse? Suche ich meine? Mein Vers, der mich, wenn ich eine Kontroverse führe, und ich führe nicht wenige irgendwie, dann werde ich angegriffen. Eine Frau sagt zu mir, ich saß während deiner Bibelarbeit mit einem Messer gezückt in der Hosentasche. So in dieser Haltung. Wenn es möglich wäre, würde sie mich geistlich abstechen. Ja? Dummerweise, das war in Kroatien, auf einer Bibelfreizeit, musste sie mit mir nach Hause fahren. Das war eine lange Fahrt für sie. Ja. Hatten wir Gelegenheit gehabt. Schlagt mit mir Johannes Evangelium auf. Und wenn ich in sowas, in solche Situationen komme und wenn ich debattiere und diskutiere, dann brauche ich, gehe ich dann auf mein Zimmer, gehe auf die Knie oder ich setze mich in mein Bett und dann schlage ich diese Stelle auf. Johannes Kapitel 7, Vers 16. Da antwortete ihnen Jesus und sprach, sehr gut, ihr blättert noch, das ist ein gutes Zeichen, Vers 16, okay? Da antwortete er ihnen, Jesus, und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also, wenn es wirklich die Lehre von Gott ist übrigens und ihr auch aus Gott seid, würdet ihr es merken. Vers 18, jetzt. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und die Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Und ich schlage diese Stelle auf und ich sage, Herr, um welche Ehre ging es mir gerade? Habe ich deine Ehre gesucht oder ging es darum, dass ich mich verteidige? Ist es mir jetzt wichtig, was die Leute über mich denken oder ist mir jetzt wichtig, was du über mich denkst? Das ist wirklich, das mache ich. Und ich hatte den Kroatien, da saß ich da und habe mit dem Herrn gerungen. Und ich sage, das muss ich prüfen. Und wenn der Herr mich überführt und ich merke, es ging um meine Ehre, muss ich Buße tun. Und dann muss ich auf die Person hingehen und sagen, es tut mir leid. Ich muss vor Gott gehen, es tut mir leid. Denn da in dem Moment berauben wir die Ehre Gottes. Und Gott, teilt Gott seine Ehre mit jemandem? Nee, ist nicht gut. Was sagt die Bibel? Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen gibt er. Okay. Wollen wir Gnade Gottes in unserem Leben erfahren? Leute, ohne Gnade sind wir nichts. Wollen wir das? Wollt ihr das? Ja, auch das könnte lauter sein. Dann müssen wir bereit sein, uns zu demütigen. Und das geschieht durch das Wort. Also prüfen wir die Konversation. Ich sage nicht meiden, nein, prüfen, für wen wir kämpfen. Okay? Seid ehrlich. Und wenn ihr jetzt an diesen Punkt jetzt denkt, oh, hoffentlich hat das andere jetzt gerade gehört. Schade, dass der heute nicht hier ist. Ich schicke ihm die Aufnahme. Dann gilt das Wort euch. Dann gilt das Wort euch. Ein Punkt noch. Zwei, ja? Schneller. Punkt 4, Ersatz des Studiums, stille Zeit. Manche haben so die komische Meinung, dass es schon reicht, morgens so ein paar Minuten sagen, Gott, ich bin übrigens jetzt da, bist du auch da? Und dann stille Zeit zu machen, die Bibel aufzuschlagen, einen Vers zu lesen, wenn man die Bibel aufschlägt. Und dann zuzumachen und dann noch ein bisschen drüber meditieren, heißt ja heute. Man meditiert über das Wort. Ja. Vielleicht noch so ein Buch und dann steht ein Verschen und unten ein Kommentar. Ja. Ich habe viele von denen auf meinem Klo. Also nicht, weil sie schlecht sind. Aber wenn ich schon so Zeit vergeude auf diesem Örtchen, dann will ich auch was lesen. Ja, will ich das auskaufen. Das ist eine böse Zeit. Ja. Also habe ich ganz viele Bibelandachtsbücher da von den Predigern, die ich schätze, da. Und ich habe nicht eins, das mag ich nicht. Dann gehe ich durch, rein. Ich sitze lange auf dem Klo dann. Und die Kinder, Papa, wo bist du? Ich muss mal. Und ja, gleich, halt's aus. Ja. Manchmal wünschte ich mir, die hätten wieder Pampers. Könnte ich ein bisschen mehr da auf dem Örtchen sein. Ist das Mikro überhaupt an? Ja? Okay. Okay. Also, nein, das ist kein Ersatz. Das ist kein Ersatz. Stille Zeit ist kein Ersatz für Bibelstudium. Es ist gut, sich ein Wort zu nehmen, aber liebe Geschwister, das ist ja eben das Problem, warum ich da so ein bisschen drauf rumhake. Also ich bin jetzt kein Feind von Kalendern und von, nein, ich bin froh um jedes Wort, das überall irgendwo auftaucht. Welchem Motiv und welchen Hintergrund, Hauptsache es ist das Wort Gottes überall, das ist gut. Aber wenn wir uns dann auch Zeit nehmen und das Wort auch nachgehen und aufschlagen, sagt es das überhaupt? Das ist doch so oft, und mittlerweile in den Andachtsbüchern, da steht ja nicht mal der Vers sogar da, sondern einfach die Gedanken, oder? Und dann heißt das so und so und so, und in der Klammer Römer 3, Vers 1, ja, oder? Ja, schlagen wir auch Römer 3, Vers 1 auf? Nein, es kostet zu viel Zeit. Ich bin echt gespannt, so, das ist ein Test. Wenn ihr Bücher lest und dann die sogar biblische Texte abdrucken, liest ihr sie? Ich ertappe mich, wo ich sage, ah ja, das kenne ich ja. Das, was da vor oder nach steht, das weiß ich ja, das will ich jetzt wissen. Aber den Text kenne ich ja, zack, überflogen. Ja, das ist ja Bibel. Darum geht es aber eigentlich, oder? Oh, und ich muss mich zwingen, ehrlich. Als Bibelschullehrer, Schande über meinen Kopf. Weli, lies die Stelle jetzt. Ja, ich kenne sie, Johannes 3,16. Lies sie. Lesen wir das? Das Wort Gottes. Und dann lese ich und dann muss ich sagen, ich muss gucken, passt das zu dem, was er sagt? Und das ist zu wenig, wenn dieser Vers, nein, das ist zu kurz. Das ist zu kurz. Und dann muss ich Zeit mir nehmen. Und dann sage ich, okay, wenn ich nach Hause komme, ich muss jetzt arbeiten gehen oder in die Schule gehen, dann will ich gucken. Dann schlage ich es nochmal auf. Und dann merke ich, oh, dann lese ich ein bisschen vorher, ein bisschen nachher. Und dann merke ich, aber was bedeutet dieses Wort? Oh, ich gucke mal nach. Und dann beginnt das Bibelstudium. Weil ich es wissen will. Nicht, weil ich muss. Und oft ist es so ein Ersatz. Es ist so ein Ersatz für Frömmigkeit. Gewissenserleichterung. Ich habe ja stille Zeit gemacht. Habe ich nicht stille Zeit gemacht, fühle ich mich nicht gut. Habe ich schlechtes Gewissen. Gut ist, dass Jesus heute nicht gekommen ist, denn ich habe heute vergessen, stille Zeit zu machen. Also wenn wir nur stille Zeit machen, um unser Gewissen zu beruhigen, dann könnt ihr es gerade mal sein lassen. Hat keinen Wert. Doch, einen kleinen Wert hat was mit Disziplin zu tun. Aber vom geistlichen Ertrag, nee. Wir wollen Gott begegnen. Ich will Jesus sehen. Das ist Jesus in Buchstaben. Das ist Jesus in Buchstaben. Ich will ihn begegnen. Ich will ihn kennenlernen. Ja, und nichts gegen die einzuwenden. Freut mich, wenn ihr sie habt. Aber wenn ihr meint, das reicht, täuscht ihr euch gewaltig. Nichts gegen stille Zeit, das ist gut, dass du das sagst. Ja, nichts gegen stille Zeit, nur ist das zu wenig. Ist das zu wenig? Und das ist der Grund, warum wir oft immer noch Kinder sind und keine. Was hindert uns, tiefer zu bohren? Ich fasse das zusammen. Ja. Faulheit.
Oje.
Ja. Bequemlichkeit. Wir machen lieben gern viele andere Dinge, als dass wir im Wort Gottes lesen. Es macht vieles doch ein bisschen mehr Spaß. Ist auch vieles nicht, ist einfach, es ist viel anstrengender, das aufzuschlagen und zu lesen, als einfach sich am Fernseher berieseln zu lassen. Strengt mich nicht so an. Du brauchst meinen Grips nicht so. Wenn wir bei uns wundern, warum in uns kein geistliches Leben da ist, warum wir mit Sünde kämpfen und sie nicht in den Griff kriegen, warum wir Gott in unserem Leben nicht erfahren, warum wir von Gott und von seinen Wirkungen nur immer von Zeugnissen hören und dann vielleicht uns dann sehen und sagen, oh, warum erlebt er das, warum ich nicht? Weil wir uns nicht die Mühe machen, zu den Füßen Jesus uns hinzusetzen. Von ihm zu lernen. Weil wir uns nicht die Mühe machen, mal ein Brot zu schmieren. Wir haben Hunger, aber schmieren uns das Brot nicht. Da gebe ich recht, da kann so diese Regelmäßigkeit helfen. Wir müssen Disziplin üben. Ein Prediger, den ich sehr schätze und der den Rat an Prediger gibt, wo es darum geht, was wichtig ist, er sagt: Behalte dein Hintern so lang im Sitz, also im Sessel oder im Stuhl, je nachdem, was habt ihr für einen Stuhl, behaltet euren Hintern so lange drin, bis ihr nicht fertig seid. Und ich kenne diesen Kampf. Ich habe das Vorrecht, dass ich morgens aufstehen darf und mein Arbeitstag beginnt damit, das Wort Gottes zu studieren. Ist das gut? Oh Leute, das ist das Beste. Ich möchte euch nicht neidisch machen. Und ich in aller Ehrfurcht all denen gegenüber, die das möglich machen, die für die vollzeitlichen Mitarbeiter arbeiten und das finanzieren. Ich in aller Ehrfurcht, ja. Aber ich habe den besten Job der Welt. Ich habe das Privileg. Könnt ihr euch vorstellen, ich werde dafür bezahlt, die Bibel zu lesen. Ist das gut? Das ist der Hammer. Ja? Nicht, dass ich das andere nicht kenne. Ich habe meine Ausbildung gemacht als Kaufmann. Ich habe 6 Jahre gearbeitet als Sachbearbeiter. Ich kenne das, nach Hause zu kommen und dann müde zu sein und dann zu sagen, aber ich will und das kenne ich. Ich schätze das. Das ist ein Privileg. Aber dann sitze ich da. Und jetzt könnte ich mal die Zeitung lesen. Nein, also ich lese nicht die Zeitung so, sondern ich gucke sie im Internet, die Zeitung. Da könnte ich das noch machen, da könnte ich das noch machen. Und dann sind die Kinder da und da könnte ich mit den Kindern spielen. Und dann könnte ich noch das hier machen, da könnte ich das erledigen. Und mir fallen viele Dinge ein, was jetzt ich zu tun, tun könnte. Habt ihr das gemerkt? Ich schlage die Bibel auf und fängt an. Und auf einmal, oh, stimmt. Da auf einmal so eine Idee, was man, oh, das sollte ich nicht vergessen. Und dann permanent denkst du dann, was du nicht vergessen sollst. Und kommst gar nicht richtig zum Bibelstudium. Und auf einmal scheint so vieles wichtig. Das sind Angriffe. Das ist ein geistlicher Kampf. Da sich zu disziplinieren. Zu sagen, nein, Herr, ich mache das übrigens so. Ich nehme mir ein Blatt Papier oder ein Post-it und wenn ich merke, oh, das ist wichtig, schreibe ich es auf und lege es weg. Denn wenn ich es nicht aufschreibe, dann wird es immer wieder kommen. Okay, ich weiß, das muss ich erledigen. Zack, weg, vorbei. Aber das ist harte Disziplin. Wie lernt man Disziplin? Durch Disziplin. Du kannst nicht sagen, ab morgen bin ich diszipliniert. Genauso wenig sagen, ab morgen bin ich demütig. Du lernst nur Demut durch Demut, wenn du gedemütigt wirst. Und du lernst Disziplin nur dann, wenn du dich hinsetzt und bleibst. Aber das soll nicht negativ klingen. Ich möchte euch ermutigen. Auf euch wartet ein Lohn, ein Reichtum. Da begegnet Gott. Und das ist das, was uns unsere Seele nährt, was uns Freude macht. Das ist Gottes Wille. Das ist Gottes Wille. Das ist positiv. Nein, das habe ich hier gar nicht. Geh zurück. Das machen wir erst nächstes Mal. Wie beginnen die 10 Gebote? Fünfter Buch Mose, Vers Kapitel 6, 4 bis 9. Kann jemand das lesen? Schema Israel, ja. 5. Mose, jetzt sind wir im Alten Testament. So herrlich. 2. Mose 20, auch sehr gut. Ich bin glücklich. Hast du Das ist gut. 5. Mose 6. Kann es jemand lesen? 6, 4 bis 9? Okay, nicht alle auf einmal. Das ist ein typischer Spruch, gell? Ist abgedroschen. Höre Israel. Ja, und dann könnt ihr weiterlesen. Wir können es auch im Chorus lesen, so. Alle zusammen? Nein? Na gut, dann lese ich. Ja, sei selber schuld, das ist so gut. Ja. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie in deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf den Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wow. Es ist Gottes Wille, dass wir sein Wort kennen. Aber nicht einfach nur kennen. Dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen und nicht einfach nur morgens in der stillen Zeit. Oder? Sondern, ihr sagt, aber steht doch was von Gott. Ja. Und wer ist Gott? Johannes 1. Jesus. Und wer ist Jesus? Das Wort. Wie? Ganzheitlich, ganz wichtig. Gott lieben vom ganzen Herzen bedeutet, ganzheitlich permanent auf ihn ausgerichtet sein. Mit deinen ganzen Gedanken, mit deiner Seele, mit deinem Leben, mit deiner Kraft. Das heißt alles. Er muss Mittelpunkt deines Lebens sein. Darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Es ist Gottes Wille. Es ist verankert in seinem Gebot. Permanent. Das heißt, schaut mal, auf die Hand und auf die Stirn. Ein Türpfosten, überall. Es muss überall da sein. Es muss präsent sein. Und die Juden nehmen es ja wörtlich, gell? Die haben Bock. So eine Quaste. Das ist so ein eckiges Ding. Und dann schreiben sie das Gebot rein. Und dann binden sie sich an die Stirn. Und diese Gebetsriemen, auch hier, ja? Das heißt, dann nehmen sie das hier wörtlich, ja? Aber um was geht's? Sollen wir einfach so ein Ding auf der Stirn haben und uns solche Riemen machen? Ist das, was hier gemeint ist? Das Wort Gottes soll in deinem Kopf sein. Dein Denken soll durchdrungen sein von ihm. Und was ist mit der Hand? Dein Tun. Alles, was du denkst und alles, was du tust, soll von Gott bestimmt sein. Das ist ganzheitlich. Das ist das. So sollst du Gott lieben. Es ist Gottes Wille. Warum ist es Gottes Wille? Weil der Mensch lebt von dem Wort Gottes. Es ist unsere Nahrung. Freunde, das ist unsere Nahrung. Es nährt unsere Seele. Das ist so, so wichtig. Wir haben Nachbarn, einen Arzt. Und ich komme nach Hause, meine Frau ruft an und sagt, du musst einen großen Umweg fahren, da brennt's. Unsere Kinder haben das entdeckt. Haben gespielt, gucken aus dem Fenster, beim Nachbarn, beim Arzt brennt es oben in der Wohnung. Und dann hin und her und der Arzt geht nach oben. Vermutlich, man vermutet, der Mann hat seine Zigarette nicht ausgedrückt und die ist dann Mülleimer gefallen. Dann hat angefangen, der Mülleimer zu brennen während seiner Mittagspause. Und dann hat es ein bisschen da gebrannt und dann ist er reingerannt in die Wohnung. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Was er nicht machen durfte? Die Fenster aufgemacht. Und im Moment, wo er sich aufmacht, bumm, das Haus abgefackelt. 12 Feuerwehrzüge, Hubschrauber, Krankenwagen, alles war voll bei uns da. Mein Sohn war glücklich. Er war happy. Und in der Zeit war er gerade so auf einem Feuerwehrtrip und hat so eine Feuerwehrklamotten gehabt. Hat er alles angezogen. Und dann ist er runtergegangen. Meine Frau hat Tee gemacht und Kekse und Schokolade. Und dann sind sie hin und haben dann die verpflegt, da in der Straße. Und der war glücklich, der war da mittendrin. Ja. Der beste Tag. Der Mann hätte nie das Fenster aufmachen dürfen. Ja. Sauerstoff nährt das Feuer, dann brennt es. Ja. Das war ein Fehler. Ich möchte euch folgendes, das ist ein gutes Bild, finde ich. Wenn ihr euch wünscht, dass Gott in eurem Leben, dass euer Herz brennt. Und das sollte übrigens. Das sollte es. Das ist unsere Berufung. Leuchter in dieser Welt sein. Wenn wir nicht brennen, können wir keine Leuchter sein. Können wir kein Licht sein. Aber unsere Herzen brennen irgendwie nicht. Also sie müssen brennen. Wenn wir wollen, dass unsere Herzen brennen, und für was steht das Feuer oft in der Bibel? Oder für wen? Für wen ist das oft ein Bild? Pfingsten, Heiliger Geist. Er ist der, der eure Herzen entzündet. Er ist der, der euch belebt, der euch Leben gibt. Er ist das Feuer des Zeugnisses. Das ist er. Wenn ihr wollt, und darf ich an dieser Stelle so ganz vorsichtig sagen, wenn ihr es missversteht, kommt auf mich zu fragen. Ja? An dieser Stelle bin ich voll charismatisch. Ohne den Heiligen Geist kein Leben, kein Feuer, kein Zeugnis, keine Kraft. Wenn ich aber will, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt, dann muss ich ihm Sauerstoff zuführen. Und wisst ihr, was dieser Sauerstoff ist? Theologie, das Wort Gottes. Wenn ich dem Heiligen Geist das hier entziehe, sein Werkzeug, sein Sauerstoff, dann muss ich nicht wundern, wenn in meinem Herzen nichts brennt. Aber wenn ihr euch wünscht, wenn ihr euch danach sehnt und sagt, ich möchte so gern und nicht nur immer von Hören sagen, ich will es erfahren, dann geht in dieser demütigen Art und Weise und macht das Fenster auf. Macht's auf, schlagt die Bibel auf und lernt ihn kennen. Und er wird es benutzen, er hat das so verheißen. Er wird es benutzen und euer Herzen entfachen, euer Leben verändern und ihr werdet Zeugnis sein. Das war meine Einleitung für heute, warum wir Theologie treiben, warum wir uns mit den Grundlagen des Glaubens beschäftigen wollen. Ich wünsche mir, damit unser Herz brennt für Jesus und dass wir Leuchter in dieser Welt sind. Habt ihr Fragen dazu? Denn ich habe noch 4 Minuten für Fragen. Perfekt. Wenn ihr eine Frage stellt, dann habe ich genau Zeit, bis 10 Uhr sie zu beantworten. Nein. Ja. Keine Frage? Okay, so ihr könnt auch anonym auf mich zukommen und Fragen stellen. Ich freue mich auf den nächsten Freitag mit euch. Und wir, nur eine kurze Vorschau, dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Wir beginnen dann mit der Offenbarung. Wir werden darüber reden, dass Gott sich uns mitteilt, dass er gesprochen hat und wir werden darüber nachdenken, was dieses Buch hier ist, wie es zu uns kam, wie es aufgebaut ist, wie Gott zu uns redet und dann werden wir entdecken, wie Gott sich da uns zeigt. Wer ist dieser Gott? Also wir werden beim nächsten Mal über die Herrlichkeit Gottes nachdenken. Das wird uns Zeit kosten, also nicht nur nächstes Mal, sondern 1-2 Freitage werden wir das für Zeit brauchen, die Herrlichkeit Gottes entdecken. Ich lade euch herzlich ein. Ich würde mich freuen, jedes Gesicht wieder zu sehen. Ich kann mir keinen Namen merken, aber Gesichter kann ich mir merken. Ich habe euch gesehen. Ja? Ich freue mich, wenn ich euch wiedersehen darf. Okay, darf ich beten? Und ihr seid so brav gesessen, wir stehen auf. Vater, du bist unser Leben. Du bist unsere Nahrung. Du bist alles in allem. Und wir brauchen dich. Ohne dich sind wir nichts. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich offenbart hast, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns Nahrung gegeben hast, damit wir leben können. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns entzündest, dass du uns einen Hunger schenkst nach deinem Wort, dass du uns einen Hunger schenkst nach dir, ein Verlangen, dich mehr und mehr zu erkennen, Herr. Ich bitte dich darum, ja, lass unsere Not erkennen und nähre diesen Hunger, dass wir Lust bekommen nach deinem Wort, dass wir Freude an deinem Wort haben, dass wir ein mehrgängiges Menü haben wollen von dir. Ich möchte dich bitten, dass du das in den Herzen jedes Einzelnen hier schenkst. Lass erkennen, wie herrlich dein Wort ist. Herr, und entzünde uns, damit wir ein Feuer und ein Leuchter sein können in dieser Welt. Verkündigen deine Herrlichkeit, bezeugen deine Allmacht, deine Kraft. Verherrlichen unseren Herrn Jesus Christus und seines Werkes. Ich danke dir für diesen Abend, für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der sich darauf einlässt, der dir begegnen möchte. Und Herr, und du bist treu und das ist gut. Du bist treu, du hast gesagt, dass du dich dann offenbaren wirst. Wer nach dir sucht, Herr, der wird finden. Und wir suchen dich. Wir suchen dich mehr und mehr zu erkennen. Danke für die Gnade. Danke für die Gnade, dass du dich offenbarst und auch in dieser Zeit dich offenbarst. Und so möchte ich bitten, Herr, dass du uns durch deinen guten Segen begleitest, jetzt auch in das Wochenende. Ich möchte dich bitten für die Dienste in dieser Gemeinde, für den Sonntag, für die Verkündigungen, für die Kinderarbeit, Herr, für all das, was geschieht. Herr, segne es, dass du verherrlicht wirst. Und so begleite uns in diesen Abend hinein. Amen.